Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de mit einer Premiere, denn ja, man kann nicht sagen so wirkliche Premiere. Wir sitzen in unserem neuen Podcast-Studio, das schon ein bisschen angewärmt wurde, aber jetzt auch mit unserem neuen Aufnahmegerät und sind sehr gespannt. Es ist noch nicht alles fertig konfiguriert. Ich habe eben noch Paneele an die Wand zurückgeklebt, die sich verabschiedet hatten. Wir haben auch Videokameras mitlaufen, ohne dass wir diese Videoaufnahmen veröffentlichen werden. Es ist noch ein Test, aber ein Test unter harten Bedingungen, denn heute sitzen wir hier zu zweit. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
Nils Fliesert. Guten Tag.
Ich bin euer Publisher Frank Wechsel und für mich ist es auch eine Premiere. Ich bin nämlich zum ersten Mal in diesem Jahr im Podcast-Raum hier aktiv.
Ja.
Wir sind umgezogen, hatten eine Menge zu tun und das ist so einigermaßen abgeschlossen. Ich habe heute eine lange Liste an den Vermieter geschickt, was noch nicht abgeschlossen ist, aber okay. Ich rede zum ersten Mal und das aus gutem Grund, denn es geht um unsere Saisonprognose.
Ganz genau. Eine schöne Tradition. Ab jetzt können wir das so sagen. Wenn man es oft genug macht, dann ist es irgendwann eine Tradition und jetzt ist es soweit. Eine besondere Folge, auf die ich mich echt freue, weil und ich auch so ein bisschen aufgeregt bin, weil man natürlich jetzt keinen Quatsch erzählen darf. Das sind Sachen, die verfolgen einen das ganze Jahr. Erst im Hinterkopf, dann hat man es verdrängt, dann sagt irgendwann einer wieder, weiß noch deine Prognose, die du abgegeben hast und dann so, vielleicht, möglicherweise kommt das doch nicht mehr hin, oder? Man macht sich schon innerlich schon, freut man sich schon über die Punkte auf der Liste am Ende.
Ja, in dem Sinne, ich werde demnächst auch wieder häufiger hier talken, sitze hier auch natürlich ganz standesgemäß in meinem Pulli von Carbon und Laktat. Wer den auch haben möchte, naja gut, das Video wollen wir nicht veröffentlichen, aber wir haben nach wie vor eine ganze Menge Merch im Angebot in unserem Shop spomedes.de. Nur eine kleine Bitte zu den Pullis, alles was wir da an Kleidung verkaufen, das sind Unikate und wir haben in letzter Zeit häufiger mal festgestellt, dass die Leute zwei oder vielleicht auch drei Größen bestellen, um erstmal auszuprobieren. Bitte macht euch vorher Gedanken und bestellt das, wo ihr auch sicher wisst, dass ja, wollt ihr auch tragen. Sonst müssen wir die Preise erhöhen für alle, weil wir zu viele Rückläufer haben. Also das ist so eine Zalando-Unsitte, glaube ich, geworden, dass man einfach erstmal ordert, weil man kann ja eh alles zurückgeben. Wir produzieren nachhaltig, wir produzieren one by one. Jedes Stück, was bestellt wird, wird erst dann bedruckt und dementsprechend ist es schade, wenn dann Dinge zurückkommen.
So ist es. Also einfach mal an sich selbst appellieren, aber auf jeden Fall bestellen. Also kann ich sehr empfehlen. Freuen wir uns natürlich auch, wenn wir jemanden sehen damit, egal welche Variante, ob es jetzt von Carbon und Laktat ist oder ja von unseren anderen Angeboten. Schaut einfach mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Coole Dinge dabei, finde ich.
Auf jeden Fall. Das war unsere interne Werbung. Jetzt kommt die externe, dein Part, Nils.
Ganz genau, denn diese Folge wird präsentiert von Training Peaks. Ja, Training Peaks, das wird den meisten Athleten ein Begriff sein, denn Training Peaks ist das komplette Toolkit für Triathleten, die ihre Ziele verfolgen wollen und neue Herausforderungen bewältigen wollen in diesem Jahr. Training Peaks hat viel zu bieten und fügt ständig neue Funktionen hinzu, wie zum Beispiel Training Peaks Virtual, eine separate Indoor-Cycling-App, die sich nahtlos mit der Training Peaks App verbindet und dir die meisten Möglichkeiten bietet, deine Ziele zu erreichen. Ja, Indoor-Cycling ist natürlich immer noch ein großes Thema, sehen wir den Tatsachen ins Auge. Und Training Peaks hilft dabei. Und das Ganze gibt es natürlich auch mit einem attraktiven Angebot, denn wenn jetzt die Entscheidung fällt, dass du zuschlägst, dann kriegst du 15% Rabatt auf ein Premium-Abo von Training Peaks, wenn du dieses Abo zusammen mit einem Trainingsplan abschließt. Also, das ist viele Informationen und deswegen haben wir das natürlich auch in den Shownotes. Und das Angebot, das gibt's auf trainingpeaks.com/trimac. Also, das kommt alles noch in die Shownotes. 15% Rabatt aufs Premium-Abo in Kombination mit einem Trainingsplan, das Angebot, um jetzt in die Saison zu starten.
Ja, ich bin auch wieder aktiv bei Training Peaks, weil ich wieder eingestiegen bin
ja.
in mein Training. Und tatsächlich eine ganz grüne Woche habe, die letzte Woche, mit fast 8 Stunden Training. Darunter, viele Leute haben sich ja gefragt, was macht der Frank eigentlich sportlich? Darunter am Sonntag ein 10-Kilometer-Lauf. Und ich habe festgestellt, das ist tatsächlich der erste zweistellige Lauf, der erste 10-Kilometer-Lauf seit meinem Marathon im Mai. Aber immerhin 24.
Ja, ja, ja. Lange her. Aber ja gut, Länge ist ja nicht alles, Frank.
Nee, nee. Ja, also ich fange so langsam wieder an und ihr könnt auch, wenn ihr Training Peaks Virtual mal ausprobieren wollt, mit mir zusammen. Nächste Woche Dienstag ist der nächste Live-Ride von Power & Pace. Da radel ich nach aktuellem Stand mit Lars ein schönes Intervallprogramm K3 plus G2. Also es geht ein Weilchen. Ich glaube, es ist ein 90-Minuten-Ride. Mit 6 Belastungsspitzen, die ersten im K3-Bereich. Was das Ganze bedeutet, erzählen wir euch dann nächste Woche Dienstag am 4.2. live ab 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Power & Pace.
Absolut. Oh, das muss man wollen. Aber ihr wollt.
Genau. Ja, so viel zur Werbung. So, legen wir los.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr aufgeregt. Schwitzige Hände habe ich. Hin und her habe ich überlegt, ich habe es mehr Sachen aufgeschrieben und habe dann überlegt, kann man das so sagen? Ist das zu hohes Risiko? Ich will natürlich nicht schon wieder verlieren. Deswegen, aber ich will auch keine Sicherheitstipps machen. Ich hau auch ein paar raus. Schauen wir mal.
Gut, hauen wir raus. Wir machen das wie immer abwechselnd, jeder 5 Thesen. Wir haben uns nicht groß ausgetauscht, wer was hat. Wir haben so ungefähr eine Ahnung, glaube ich, wie der andere denkt. Ich fange mal an.
Ja.
Und zwar mit meiner ersten These. Die da lautet, erstmalig wird eine deutsche Kurzdistanz-Weltmeisterin.
Ja, das ist auf jeden Fall denkbar. Ich überlege natürlich jetzt gerade, wen hast du im Sinn?
Ja, das...
Das hast du dir natürlich schön offen gelassen, ne?
Ja. Ja, also wir waren ja schon fast Olympiasiegerin, ja. Also es kann ja eine Menge schieflaufen und gerade bei Einzelentscheidungen wie Olympia wissen wir, da kommt doch oft vieles anders, als man denkt. Am Ende haben dann doch die gewonnen, letztes Jahr in Paris, die man ganz oben erwartet hat. Aber so eine Kurzdistanz-WM ist natürlich was anderes. Die wird ja seit 2009 in Serie entschieden, mit einer Ausnahme im Corona-Jahr, wo hier in Hamburg die Titel ermittelt wurden. Aber normalerweise ist das Ganze ein Serienformat und Serien lassen sich, glaube ich, wesentlich besser planen und timen. Das Auswerteverfahren ist relativ kompliziert. Ja, das haben wir schon mal thematisiert im letzten Jahr. Da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber was zählt, ist Konstanz. Und das haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Mit dem Abstrich, dass man als Olympiasieger eine ganze Menge Termine hat, das kennen wir von anderen, das wissen wir, ganz dramatisch, Jan Frodeno 2009 wollte Weltmeister werden, nachdem man Olympiasieg geholt hatte, wir wissen, wie es geendet ist, in Budapest an der Bande, an der Dextro-Bande, ganz traurig saß er da, halb erfroren, es ist anders gekommen, ich glaube Steffen Justus war es damals, der dann Vize-Weltmeister geworden ist. In dem Zuge. Und darum wird auch Cassandra Beaugrand nicht Weltmeisterin, nachdem sie jetzt Olympiasiegerin ist, sondern eine Deutsche. Und da haben wir ein paar Eisen im Feuer. Wir denken natürlich vor allen Dingen an unsere Olympiasiegerin Laura Lindemann und Lisa Tertsch. Die haben beide das Zeug dazu. Die wollen das.
Ja.
Die haben sich auch beide dazu bekannt, dass sie auf jeden Fall in L.A. wieder angreifen wollen. Die haben nicht die Last eines Olympiagoldes, was übrigens gerade ganz oft in Renovierung ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. 100 Medaillen wurden zurückgegeben.
Oh, es rostet, ne? Oder es splittert ein bisschen ab. Ja, ja.
Hoch, hoch, hoch peinlich.
Echt, dann kann man das restaurieren lassen. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es so ein bisschen genagt hat.
Ja, der öffentliche Druck war, glaube ich, so groß, dass sich die Orga-Leute und die Medaillenschmieden da gesagt haben, okay, da müssen wir wirklich ran, weil das ist wirklich peinlich.
Rostet denn der Eiffelturm in der Medaille oder fällt das Gold oder das Silber ab?
Die sehen so angekrabbelt aus, ja, wie so billige Metalldinge, die einfach vor sich hin erodieren, sag ich mal. Naja, aber das Problem haben wir nicht, denn wir steigen erst mit dem WM-Gold ein, jetzt in diesem Jahr. Ja, wie gesagt, natürlich, Lisa Tertsch und Laura Lindemann, die haben beide die sportliche Reife, die haben beide den Biss, die haben beide das Durchsetzungsvermögen, die haben beide die Erfahrung, wie es ist im direkten Battle mit den ganz Großen. Die Saison ist lang, also jetzt zum Saisonauftakt in Abu Dhabi ist, glaube ich, aus dem deutschen Olympia-Gold-Quartett nur Laura Lindemann am Start. Aber wir wissen ja, die Saison ist lang und man muss nicht jedes Rennen einbringen und die Saisonplanung ist individuell. Und ich sage, eine der beiden, wahrscheinlich der beiden. Wir haben natürlich noch andere mit Nina Eim, mit Marlene Gomez, Göggel und naja, aber das sind meine beiden Favoritinnen um den Weltmeistertitel auf der Kurzdistanz in der World Triathlon Championship Series 2025.
Ja, bin gespannt. Es ist ja immer so auf ja, auf wenige Namen dann runtergedampft und es kommen natürlich immer ganz viele andere in Frage. Und du hast es gesagt, ich meine, es kann so viel passieren. Eingangs, wir haben ja immer noch die Olympia-Einzelrennen auch oder auch für andere Nationen dann nicht so gut geendet, das Mixed Relay noch vor Augen, ja, wo sich dann einfach alles in Luft auflösen kann, irgendwie innerhalb ja, von Sekunden und ist auf einmal die Voraussetzung eine andere, aber du sagst, es ist lange hin und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, tatsächlich, welchen Stellenwert der Kurzdistanz-Triathlon dieses Jahr einnimmt, so in der ganzen Triathlon-Welt und auch in Deutschland, denn es passiert natürlich unheimlich viel. Wir, wenn wir das so sagen aus deutscher Sicht, sind ja natürlich irgendwie auf allen Distanzen vertreten, haben gute Chancen. Ja, mal gucken, wer sich dann so durchsetzt.
Ja, wir haben ja immer, es wird uns ja auch nachgesagt, wir haben immer den Blick auf die Langdistanz. Natürlich richten wir uns so ein bisschen nach den Interessen der Szene, die wir bedienen. Und da wissen wir einfach traditionell, die Langdistanz hat da ein deutliches Gewicht. Wenn ich jetzt so an die drei goldenen Ausgaben im Herbst denke, du kennst das Verkaufsranking, wir haben heute noch drüber gesprochen, ich mach's kurz, Laura Philipp hat sich am besten verkauft vor Patrick Lange, vor dem Goldquartett am Kiosk.
Ja.
Ja, im Abo hat das natürlich keine großen Auswirkungen, aber wir haben auch gesehen, dass wir im September zum Beispiel den größten Zulauf hatten bei Triathlon Plus, also das war der Monat von Laura Philipp, das war... ja, tolle Werbung für den Sport über 3 Monate, aber wir werden natürlich auch an der Kurzstrecke dranbleiben. Im letzten Jahr haben wir die ja sogar direkt verfolgt über die Saison bis Paris, aber es ist uns natürlich ein Anliegen, auch das Geschehen da abzubilden, zumal wir eben Weltmeisterin werden.
Genau, kann man natürlich auch immer nochmal nachgucken dann im Nachgang, ne? Wer sind so die Protagonistinnen und Protagonisten, kann man, ja, die gibt es natürlich weiter auf unserem YouTube-Kanal, immer noch spannend da zuzugucken und ja, die Athletin. Das geht mir immer so, finde ich, sobald so Nationalkader-Anzüge im Spiel sind, sehen natürlich auch viele so gleich aus, in Anführungszeichen. Ne? Und dieses Profil, was man sonst so als Einzelathlet schärfen kann, geht dadurch vielleicht auch so ein bisschen verloren. Und deswegen fand ich es umso cooler, dass man da hinter die Kulissen gucken konnte, um einfach auch ein bisschen zu sehen, wie ticken die Leute und wie sind die so, ja, wie geben die sich, wie sind die menschlich. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool, habe ich an dieser Stelle auch schon so aus Fansicht schon ganz häufig gesagt und ja, lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal anzugucken, jetzt bevor die Saison losgeht.
Ja, so viel dazu.
Ja.
Bist du dran?
Ich hau mir auch mal einen raus. Meine erste These bezieht sich auf, ja, die längeren Distanzen, noch nicht ganz lang und obwohl doch auch, so, lange Rede, kurzer Sinn oder Vorbereitung für einen etwas komplizierten Satz. Meine These lautet nämlich: Es wird keine Überschneidung bei den Top 10 geben, wenn man sich die T100 Tour und die Ironman Pro Series anguckt. Das heißt, wenn wir uns die Top 10 nebeneinander legen, wird es keine Überschneidung der Namen geben. Wer in den Top 10 der T100 ist, wird nicht in den Top 10 der Ironman Pro Series auftauchen und umgekehrt. Sehr, sehr komplizierter Sachverhalt. Ich versuche das mal aufzudröseln, wie ich da drauf gekommen bin und was sich dahinter verbirgt. Also es ist ja in diesen Tagen, sickert ja so langsam durch, wer macht was und wohin geht die Reise. Und wir wissen mittlerweile, wir haben auch hier drüber gesprochen, wer sind die Athleten bei der T100, die Verträge unterschrieben haben, 20 Männer, 20 Frauen. Und jetzt, wo das mehr oder weniger klar ist, wer jetzt welche Reise antreten wird, zumindest auf der einen Seite, finde ich, wird immer deutlicher, dass sich der, ja, man kann schon sagen, der Profi-Triathlon in zwei deutlich abgeschottete Lager aufspaltet. Und dass das eine Lager heißt T100 Tour und das andere heißt Ironman Pro Series mit anderen Dingen drumherum, will ich mal sagen. Es gibt natürlich auch noch andere Rennen als die der Ironman Pro Series, zum Beispiel in Deutschland ein sehr bekanntes in Rot oder ja, auch die Möglichkeit über Wildcards in die andere Serie reinzuschnuppern haben. Aber wenn man sich das anguckt, dass man, ja, was im letzten Jahr noch einige Athleten versucht haben, Magnus Dittleff zum Beispiel oder Cat Matthews, auf wirklich beiden Hochzeiten erfolgreich zu tanzen, sage ich jetzt mal, und um den Sieg in der Wertung mitzuspielen, das wird meiner Meinung nach dieses Jahr nicht mehr möglich sein, denn es gibt, und das wissen wir quasi seit ein paar Minuten, es wird 9 Rennen in der T100-Serie geben und vorgeschrieben wird sein, das war bisher offen, dass 4 plus das Finale letztendlich die Wertung ergeben. Das heißt, die Rennen muss man mindestens machen. Das ist das auf jeden Fall das, was wir schon wissen. Und das wird bedeuten, 4 Rennen in der T100-Serie, mindestens plus 5 Rennen, wenn man so will, in der Ironman Pro Series. Und da sich da die Regeln nicht geändert haben und auch da weiter es so sein wird, dass man 3 Langdistanzen einbringen kann und das wird machen müssen, damit man da sehr, sehr erfolgreich sein kann, ja, würde das einen zu großen Rennkalender bedeuten. Und die Topstars haben sich ja mehr oder weniger, die Topstars, die einen Weltmeistertitel bei Ironman ins Auge gefasst haben, die findet man nicht mehr auf den T100-Startlisten. Jetzt habe ich überlegt, so, ja, kann man das bis auf die Top 10 runterbrechen? Und der eine oder andere Name hat mich da stutzig gemacht, vor allen Dingen bei den Frauen. Nämlich, wenn man sich da die Namen durchguckt, dann stößt man natürlich auf so Namen wie Taylor Knipp und Lucy Charles Barclay. Das sind aber auch so ziemlich die letzten, von denen man sagen würde, so, ja, die haben Ambitionen und das Zeug dazu, Ironman-Weltmeisterin zu werden. Was ja quasi ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in der Series, um halt diese Punkte zu machen, weil dann natürlich auch noch dazu kommt, im Fall von Taylor Knipp zum Beispiel, dass sie ja auch ein Quali-Rennen braucht dafür. Das heißt, das wäre schon mal die zweite Langdistanz. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das hin und her überlegt und ich glaube, dass die schiere Anzahl der Rennen das selbst einer Taylor Knipp nicht möglich macht. Selbst, also wenn sie die T100-Tour verfolgt als amtierende Siegerin, glaube ich nicht, dass sie genügend Kapazitäten noch hat, selbst wenn sie die Ironman-Weltmeisterschaft machen will und wenn sie ein Quali-Rennen machen will, noch mehr einzustreuen. Am Ende scheitert es vielleicht an den 73-Rennen, um wirklich erfolgreich zu sein. Selbst wenn sie die Zahl zusammenkriegt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man eine Saison, die im April beginnt und Mitte Dezember endet, so erfolgreich hinkriegen kann, dass man da in beiden erfolgreich ist. Ist gewagt?
Ja.
Weil vielleicht straft mich Taylor Knipp Lügen und vielleicht auch Lucy Charles Barclay, aber ich glaube, dass es keine Überschneidung in den Top 10 der T100 Tour und der Ironman Pro Series gibt.
Ich würde gleich meine nächste These nachschieben, dann können wir nämlich beides zusammen diskutieren. Ich widerspreche dir dann nämlich, denn ich behaupte, Taylor Knipp finisht den Ironman Hamburg als erste Frau unter 8 Stunden. Ich glaube nämlich, dass die schon auf Hawaii schielt und ich glaube, dass sie bewiesen hat, dass sie viele Rennen gut machen kann und das schließt für mich aber aus, also sie kann, glaube ich, eine ganze Menge Mitteldistanzen wegstecken, aber wie du sagtest, man braucht halt diese Langdistanzen, um in der Ironman Pro Series punkten zu können. Ich glaube nicht, dass sie 3 Dinge anpeilt, sprich den Weltmeistertitel in der T100 Tour zu verteidigen, die Ironman Pro Series zu gewinnen und Weltmeisterin auf Hawaii zu werden. Das wäre, glaube ich, eins too much. Aber der Ironman Hamburg ist ja relativ früh in der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass sie beim Ironman Hamburg mal die Langdistanz nochmal für sich antestet. Das hat sie ja noch nicht so oft gemacht, um zu gucken, wie steht's denn um meine Chancen für Hawaii. Und der Ironman Hamburg bietet sich einfach an, das habe ich ja immer schon behauptet, sie holt die Langdistanz-Weltbestzeit in Rot. Aber in dem Zuge, glaube ich, werden solche Rennen wie Rot schwer haben, wenn es diese Athletinnen gibt und Athleten, die auf vielen Hochzeiten tanzen. Ja, Rot muss da schon immer mit einem hohen Einzelstartgeld oder anderen Vorzügen irgendwie punkten. Das geht alles nicht mehr auf. Es wird zu viel.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, in Taylor Knipp, die hat wirklich, das ist für mich die irgendwann in die Fußstapfen von Anne Haug und Daniela Rief treten kann, wenn es um die Zeiten geht. Ja, und ich glaube einfach, dass dann in diesem Jahr, ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Felix Weichshöfer weiß, was da für ein Potenzial steckt mit Taylor Nipp, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie erstmal die Ironman-Schiene fährt, früh in der Saison, um zu gucken, wie kann ich mich da positionieren. Da geht es ja auch um viel Geld. Und auf jeden Fall eine Langdistanz einbringt. Und da bietet sich Hamburg an. Schnelle Strecke, guter Termin.
Da würde ich widersprechen beim Termin, aber da komme ich gleich. Mach erstmal deinen Take zu Ende.
Okay. Die Strecke wird so oder so flach sein. Ich meine, wir haben heute schon darüber diskutiert, wir haben Ende Januar und kennen die Strecke noch nicht. Das kennen wir von Hamburg, das gab es in der Vergangenheit häufiger. Das ist ein Thema hier gerade. Aber wir wissen, die Strecke wird auf jeden Fall flach und schnell sein. Und wir wissen auch, dass diese regionalen Titelkämpfe von Ironman eigentlich ein ganz gutes Starterfeld an den, gutes Starterfeld gebracht haben. Jetzt ist es im nächsten Jahr ja so, anders als der Rhythmus, der uns eigentlich über Jahre vorgegeben war, dass es den jährlichen Wechsel gibt zwischen Männern und Frauen mit Frankfurt und Hamburg, das wahrscheinlich aus...
Wurde kassiert.
Wurde kassiert aus verschiedenen Gründen. Da spielen sicher lokale Athleten und das Fernsehen eine Rolle. Die Männer sind wieder in Frankfurt, die Frauen hier in Hamburg. Und ich glaube, es wird ein tolles Rennen in Hamburg. Ein schnelles Rennen, angeführt von einer Taylor Nipp mit einer Finishzeit, die eine 7 vorne stehen haben wird.
Also, ich da jetzt mal mein Take dazu. Muss man mal überlegen, genau. Also, ich würde dir nicht widersprechen, dass Taylor Nipp das Zeug dazu hat, die Weltbestzeit auf dieses Niveau zu schrauben. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie in Hamburg startet, denn an demselben Termin findet die T100 San Francisco statt. Und das ist dieses Terminproblem, von dem ich schon öfter gesprochen habe, geht ja auch noch weiter. Es ist also durch die Saison ist das eine oder andere Rennen oder von diesen neuen Rennen sind auch viele schon terminiert. Wo aber noch ein Fragezeichen dahinter sind die Ibiza T100, die finden im September statt. So viel steht da. Und Lake Las Vegas ist auch noch zu besetzen sozusagen. Danach kommen die T100 in Dubai am 15. und 16. November, sprich dazwischen ist noch ein Monat, der Oktober. Und September, Oktober, da ist doch was. So, ne? Und deswegen glaube ich, dass es einfach am Ende zu viele Termine sind, die noch offen stehen, dass man sich das leisten könnte, wenn man in der T100 was reißen will, dass man schon so viele quasi ausschließt, indem man ein Ironman-Rennen an einem Termin macht, an dem ein T100-Rennen stattfindet. Deswegen glaube ich persönlich, dass Taylor Nipp nach Texas schielt für ihre Quali und da versuchen wird anzugreifen. Aber auch das ist natürlich eine schwierige Geschichte, denn der Ironman Texas, lass mich überlegen, findet statt am 26. April und wir haben am Anfang April, 5.6. sind die T100 in Singapur. Da startet die Serie und da herrscht, so wie man so hört aus der Szene, Anwesenheitspflicht für Vertragsathleten. Das heißt, du musst diesen Ritt wagen. Da ist nicht allzu viel Zeit dazwischen, sagen wir mal so. Aber wenn es vielleicht eine schafft, dann ist es Taylor Nipp. Aber dieses unfassbare Hitzerennen in Singapur sich zu geben zu schauen, wo geht man danach hin. Als Amerikanerin liegt es natürlich relativ nahe, dass sie Texas vielleicht probiert. Und deswegen glaube ich, dass diese Hamburg-Theorie nicht aufgeht.
Ja.
Das könnte sein. Aber selbst dann hat sie ja dann trotzdem nur 2 Langdistanzen. Nur, in Anführungszeichen. Und ob sie noch einen anderen Termin findet, noch eine dritte da reinzudrücken und dann auch noch die 73 WM machen kann, weil die braucht man auch wegen WM-Punkten und dann am Ende noch das Grand Final, was sie dann auch noch braucht, im Dezember dann noch zu machen. Bin ich mir nicht sicher.
Die brauchst zwischendurch einfach nicht mehr trainieren.
Ja gut, also ich meine, das muss sie dann nicht mehr. Nee, da ist genug zu holen. Ja, es ist tatsächlich, und da bin ich auch wirklich echt gespannt, das ist jetzt auch für mich noch eine neue Erkenntnis, wie viel letztendlich dann eingebracht werden müssen. Also es sind 5 T100-Rennen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und da ist auch das Grand Final wichtig. Und ja, und wahrscheinlich auch eben Singapur als Auftaktveranstaltung. Das heißt, es wird auch wieder eine unfassbar lange Saison. Und es ist halt die Frage, mit was für einem Zustand traut man sich nach Singapur zu gehen und da eben dieses Rennen anzugehen, ne? Wie viel Prozent kann man da, muss man da schon haben, wenn die eigentlichen Ziele, also ja, das ist das, was ich vorhin meinte, zum Beispiel für Cat Matthews oder auch für die, die abgesagt haben bei der Serie, ne, Laura Philipp zum Beispiel, ne, dass die sagt, nein, mein Ziel ist die Ironman WM und das passt nicht zusammen. Schauen wir mal. Aber ich bin sehr gespannt, ob diese Bestzeit dieses Jahr, vielleicht fällt sie auch anderswo. Das ist ja nicht gesetzt, dass sie in Hamburg, aber das hast du dazu hinzugefügt.
Ja.
Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee, aus der Nummer komme ich nicht raus. Ne? Aber wir wollten ja diese beiden Punkte zusammen diskutieren. Ich finde das wirklich bemerkenswert, wie verdichtet sich die Saison jetzt darstellt. Ja, das ist eine komplett neue Dimension. Es ist für die Kurzstreckler, die können also ein bisschen Däumchen drehen, das aus der Distanz anschauen und sich ein paar Dinge rauspicken. Die sind jetzt im Übergangsjahr nach Olympia. Aber ja, auf den längeren Distanzen, da werden wir auch sehen, dass Karriereentscheidungen fallen. Bleibe ich Mitteldistanzler oder gehe ich auf die Langdistanz? Weil du brauchst nicht Mitteldistanzler bei Ironman 73 sein. Dann bist du niemand, weil du wirst mit 2, 3, 4, 5, 6, 73 Siegen wirst du nicht Ironman Pro Series Sieger.
Nee.
Und auch nicht sowieso nicht T100 Weltmeister. Das ist schon etwas, ich bin da bei dir, dass es nur sehr wenige Überschneidungen geben wird zwischen Ironman Pro Series und T100 Triathlon World Tour. Da wird es eine gewisse Spaltung geben der Szene, ja, zumal wir auch wissen, dass ein Athlet, der bei der T100 Tour startet, nie schlecht über diese Tour reden wird, ja, aus vertraglichen Gründen.
Ja, warten wir mal ab, ne?
Ja. Und das hat weitreichendere Bedeutung, ja. Nicht nur, dass man sich entscheiden muss, sondern dass man sich auch wirklich zu etwas bekennt, ja. Und das wird sehr spannend.
Ja, und ich meine, da ist es natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es Athleten und Athletinnen, die da ohne Probleme sich zu bekennen können, weil sie halt einfach auch, weil sie sagen, das ist genau das Richtige für mich. Das ist tipptopp. Da gehe ich mit der Serie und ich habe sowieso keine Ambitionen auf Langdistanz und das ist alles gut. Das ist genau mein Ding, das will ich versuchen dieses Jahr. Bestens, ne? Dann kann man das verfolgen, da weiß man dann, was man ist. Man muss nicht auf irgendwelche Wildcards schielen, ob man noch irgendwie dabei ist, sondern kann sagen, so voll gut, ich habe einen Plan, den kann ich verfolgen. Das ist eine lange Saison, aber ich habe auch zwischendrin nichts, was mich ablenkt. Das ist eine Herausforderung, das dann so zu timen. Für die ist das alles gut. Und eine Riesenchance. Aber wie du gerade gesagt hast, dieses ich will für alles bereit sein und alles irgendwie am Maximum machen, das ist es ja gerade, was Laura Philipp die letztes Jahr so fantastisch vorgemacht hat, ne? Dass eben die Konzentration auf ein Rennen und sich von anderen Sachen nicht nervös machen lassen, dass das vermutlich das ist, was es braucht, um Ironman-Weltmeisterin und Ironman-Weltmeister zu werden. Und das sehen wir bei den Frauen, das sehen wir bei den Männern, dass da große Namen abwinken und sagen, nein, da habe ich andere Interessen. Und deswegen setzen sich die jetzt auch so zusammen, die Starterfelder, wie sie sich zusammensetzen.
Ja, und das wird auch sehr spannend, wie dann die einzelnen Siege und Titel bewertet werden. Wir haben natürlich ein Ohr an der Szene, ja, und da gibt es natürlich auch immer Verschiebungen, welcher Titel ist was wert. Und dann hast du natürlich auch noch die externen. Und ich würde mal sagen, von externen, von Leuten, die jetzt nicht im Triathlon zu Hause sind wie wir, da ist die T100 momentan noch sehr weit weg. Ja, also das ist nicht Mainstream, wie es Ironman ist und Olympia und selbst bei der Kurzdistanz, wenn es um die World Triathlon Championship Series geht, das ist ja dann eher unter ferner Liefen in den Medien. Also ja, da wird eine Menge neu gemischt.
Auf jeden Fall. Bin ich eigentlich dran, ja, ne?
Du bist dran.
Das passt ganz gut.
Dann gebe ich dir dein Signal.
Denn ich sage, ein Hotshot holt sich einen T100-Titel. Das habe ich jetzt so ein bisschen offen gehalten. Hotshots gibt es natürlich bei den Männern und bei den Frauen. Und einen der Titel, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, beide Titel bei den Männern und bei den Frauen gehen an die Hotshots. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr gewagt, aber ich glaube, einer, und ich denke, dass das vielleicht bei den Männern noch die Chance größer ist als bei den Frauen, wird an einen der Hotshot-Athleten gehen. Und nochmal für den Hinterkopf, wer sind das? Das sind Hayden Wild, Leo Berger, Vincent Louis und Morgan Pearson. Also mit anderen Worten, einer von denen oder bei den Frauen Taylor Spivey, Kate Worth, Jessica Learmonth oder Laura Madsen. Das sind die 8 Hotshots. Ich sage, einer von denen wird sich einen Titel holen. Und damit sage ich auch, dass dass es keine Wiederholung geben wird, Taylor Nipp und Martin van Riel. Warum sage ich das? Ich glaube, dass diese neuen Namen da das ganze Format so krass verändern werden, dass es da auf Dauer, ja, es, also natürlich gehört Martin van Riel zum Beispiel oder auch Jelle Gehns natürlich weiter da zu den Favoriten. Das ist aber jetzt so ein bisschen ohne das gesehen zu haben, weil ich natürlich nicht weiß, wie sie auf der 100 Kilometer Distanz einschlagen werden. Halte ich besonders bei den Männern das Potenzial der Hotshots für so hoch, dass ich glaube, dass einer aus diesem Kreis dieses Jahr da das machen wird. Einfach auch, ja, weil ich auch nicht weiß momentan, wie da zum Beispiel jetzt eben die Ambitionen der Athleten, zum Beispiel bei Jelle Gehns und Martin van Riel, ob die so hundertprozentig dann jetzt endlich auf die Tour setzen oder ob sie auch noch rechts und links was machen wollen. Wir haben es ja gesehen, bei Martin van Riel haben wir ja schon die Langdistanz gesehen, den ersten Ausflug und so weiter, wie da so die Ambitionen sind. Aber bei den Hotshots kann man eigentlich sagen, okay, die machen nebenher, in Anführungszeichen noch, zum Beispiel Morgan Pearson, der will WTCS auch noch machen. Aber die können sich ausprobieren, die können das dieses Jahr da abfeuern und das ist deren Serie. Und ich könnte mir vorstellen, ja, dass einer von denen da durchkommt, sage ich mal, bei der Gesamtwertung. Aber sehr spannend, haben natürlich eine verdammt hohe Konkurrenz.
Wir müssen das immer sehen, diese Vielstarterei, das machen ja auch einige in unserer Zielgruppe, dass sie jedes Wochenende irgendwo starten, aber die fahren dann mit dem Auto hin. Bei den Athleten, das ist ja wirklich so global verteilt inzwischen und es ist immer Reiseaufwand. Wir wissen, dass dieser Reiseaufwand oft auch nicht Veranstalter getragen ist, sondern es sind immer auch Kosten. Und dann hast du natürlich immer das Risiko, du wirst krank, du hast die Zeitverschiebung und so weiter und du gefährdest dir über diese hohe Reisetätigkeit vielleicht einen ganz großen Erfolg.
Ja.
Wir wissen, dass da vor Ort eben nicht nur Wettkampf gemacht wird. Ich habe es ja wunderbar erleben dürfen vor ziemlich genau einem Jahr in Abu Dhabi. Ein bisschen später war es im Februar, glaube ich, wo dann kein Rennen stattfand, aber wo eben auch dann rund ums Rennen trainiert wird. Ja, das ist immer, hat dann was von Klassenfahrt manchmal, weil sich dann auch Athleten aus verschiedenen Nationen im Nachhinein
hochgedrückt. Ach, das war schön. Also schön in Anführungszeichen. Wäre natürlich schön gewesen, Rennen zu sehen, aber auch das, was dabei rausgekommen ist, war großartig.
Ja, also da gibt es immer wieder dann auch Trainingsverabredungen, die kennen sich ja eh alle untereinander gut und von daher ist es nicht nur ein reiner, ist es kein Trainingsausfall, wenn die zu einem Rennen fahren und alles bis T100 ist auch irgendwo noch gut mit dem Trainingsplan vereinbar, dann würde ich mal behaupten, da wissen wir auch, wir kennen es von den Norwegen, was die bis kurz vorm Rennen noch trainieren. Das ist ja alles nicht verlorene Zeit. Auch aus dem Punkt wird für mich wieder klar, es bedarf einer frühen Entscheidung, wo es denn hingeht. Außer bei Taylor Nipp, die sich, wie ich gesagt habe, verschieden ausprobieren wird.
Ja, das wird wirklich spannend. Also die Einzige, die da noch richtig, ja, oder was, wie soll man sagen? Also Taylor Nipp kann natürlich zu diesem Beispiel werden, die Ausnahme, die Regel bestätigt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber also mein Gefühl ist jetzt momentan gerade, dass ich halt eben auf der T100-Tour sich es an der Spitze eher zu einem Wettkampf entwickelt, an dem eigentlich nur noch ehemalige oder noch aktuelle Kurzdistanzler wirklich dauerhaft eine Chance haben, da wirklich Siege einzufahren. Und damit meine ich allerdings aber auch so Leute, wenn man jetzt, keine Ahnung, an Mika Noth denkt zum Beispiel, der hat ja auch Kurzdistanz-Vergangenheit, ne? Ist ja auch Bundesliga und so am Start gewesen. Oder auch Rico Bogen, für die ist das alles nicht so ganz unbekannt. Ne? Die haben auch Liga-Starts oder Kyle Smith, ne? Alles Athleten, die jetzt gut waren, aber die, ja, da ich hab halt das Gefühl halt, durch auch den Abgang von Namen, die wirklich echt ausgewiesene Langdistanzler waren, so wie Alistair Brownlee zum Beispiel, obwohl bei der natürlich ein schlechtes Beispiel ist, weil der natürlich auch extreme Kurzdistanz-Vergangenheit hat, aber bei den Frauen standen so Namen drin wie Daniela Rief und Anne Haug und Laura Philipp und so, ne? Klar, auch da Kurzdistanzvergangenheit, da widersprechen wir jetzt gerade so ein bisschen, aber da liegt's dann doch schon sehr weit zurück. Ich glaube, dass das gerade, es wird schneller und es wird, wie soll man das sagen, es wird mehr zu einem Kurzdistanzwettkampf, obwohl sich die Distanz nicht verändert.
Ja, und dann gibt es natürlich, also ich bin da voll bei dir, Kurzdistanzler spielen eine zunehmende Rolle. Ja, das haben wir immer nach Olympia auch gesehen, ja, und jetzt werden viele Karten wieder neu gemischt. Aber was bedeutet das für so etablierte Mitteldistanzler wie Frederik Funk zum Beispiel? Muss der sich jetzt nicht mal neu orientieren?
Nee, weil der kann ja in der Serie ja eine total gute Rolle spielen. Ich glaube, also das ist jetzt aber wirklich gemutmaßt. Ich wäre überrascht, wenn er eins der Rennen tatsächlich gewinnen würde. Weil ich glaube, dass die Konkurrenz so stark ist, auch aus dem eigenen Land, muss man tatsächlich sagen, dass das schon echt, das wäre ein richtiges Ding. Ich glaube aber übrigens auch gleichzeitig, dass wir gute Chancen haben, da den ersten deutschen T100-Sieg zu sehen. Denn ich meine, bei den Männern, da hat man aus deutscher Sicht, haben wir 5 Eisen im Feuer, ne? Mit Mika Noth, mit Rico Bogen, mit Frederik Funk, hast du schon angesprochen, mit Justus Nieschlag, mit Nicolas Mann. Das sind alles Leute, die, wo man nicht viel Fantasie braucht, um sie an der Spitze des Rennens zu sehen. Dauerhaft sind dann natürlich aber auch andere Namen, die denen das Leben sehr, sehr schwer machen werden, wenn es um letztendlich den Seriensieg geht. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einer von denen in diesem Jahr mal durchkommt und da mal einen raushaut und so ein Rennen gewinnt.
Mhm.
Das ohne Probleme. Aber wenn wir das jetzt so umdrehen, jetzt hast du gesagt, so Mitteldistanzer, etablierte Athleten, es war ja doch auch durchaus denkbar, dass Langdistanzathleten bei den PTO-Rennen was reißen, also welche, die auch Ambitionen haben, also sprich Gustav Iden zum Beispiel damals, der ja Ironman-Weltmeister wurde, war Christian Blumenfeld genau das Gleiche, die eben solche Rennen gewonnen haben, oder auch Jan Frodeno damals in Milwaukee, das war jetzt noch kein Tour-Rennen, aber es war auch das 100-Kilometer-Format, das ist quasi nur, das Format hat sich geändert, das war durchaus noch denkbar. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich halte es momentan vor allem bei den Männern, die Frauen klammern wir mal aus, weil Lucy und Taylor dabei sind, habe ich im Moment das Gefühl, gibt es einen ausgewiesenen Langdistanzler, wo man sagen würde, dass der gute Chancen hätte, ein T100-Rennen zu gewinnen, wenn alle 20 können nicht da sein, weil dann hätte er keinen Zutritt zum Rennen, aber... Ja. Das, also ich meine, Patrick Lange legt die Messlatte da jetzt ganz, ganz hoch. Der ist vorne, der sagt, nee, kein Interesse. Und ich würde auch mal sagen, auch keine Chance.
Mhm.
Und bei den anderen wird es die Frage sein, ne? Wie sich da die Reise weiterentwickelt. Klar, Sam Laidlaw hat London gewonnen und so weiter, aber mit dieser neuen Neuausstattung und mit diesen schnellen Leuten, die dazugekommen sind, würde ich tatsächlich sagen, dass auch die Chancen für einen Sieg, wie jemand wie Magnus Ditlev, der ja Miami gewonnen hat, in dieser Saison dann doch kleiner ausfallen. Ich will denen nicht zu nahe treten, aber ja. Also bei allem, was sie dann so auf der Uhr haben und hin und her, glaube ich, dass wir da andere Namen vorne sehen dieses Jahr.
Ja, bin ich bei dir. Es kann immer mal, sprechen wir noch über den Norweger nachher?
Ja.
Gut. Okay. es kann immer mal welche geben, die wirklich so universal auf Distanzen einsetzbar sind, dass vielleicht auch als ausgewiesener Langdistanzler das Format Mittelstrecke T100 genau das Richtige ist. Ja? Warten wir es ab. Aber da, wenn du sagst, wir sprechen noch drüber, dann sprechen wir später noch drüber.
Ja, machen wir. Genau, und das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Also ich meine, mit dem Wissen, was wir jetzt dann haben, dass es eben 5 Rennen sind, 5 von 9, da wird natürlich auch wieder Raum für Wildcards sein und da wird eher die Frage sein, wer hat Bock, wer will da sich zeigen nochmal, ja, ja. Und, ne, und hat auch Lust, da reinzugehen. Also so eine Athletin wie Anne Haug zum Beispiel, die da glaube ich nach wie vor, dass sie sowas gewinnen können. Deswegen würde ich, bei den Frauen ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, aber bei den Männern, ich glaube, da wird sich das Rennen zu sehr verändern.
Ich glaube einfach, der Reiz dieser Wildcard ist, da sind jetzt welche, die sind eingeladen, die sind nominiert, die sind dabei und das sind die Spezialisten. Und dann kommst du mit einer Wildcard rein und dann hast du, glaube ich, einen ganz anderen Ehrgeiz nochmal, eine Duftmarke zu hinterlassen oder eben einfach auch, vielleicht auch, jetzt mal böse ausgedrückt, den eins auszuwischen.
Ja, und es kommt natürlich voll auch auf den Saisonzeitpunkt, so wie das dann war letztes Jahr, dass dann eben tatsächlich auch die Wildcards ja am Ende dann auch eine entscheidende Rolle gespielt haben in der Endabrechnung. Lag aber auch so an dieser Besonderheit mit Olympia und so weiter. Und das haben wir dieses Jahr eben nicht. Wir wissen jetzt, an was wir sind. Wir wissen, wer die 20 sind. Und bei denen ist das ja auch durchaus vorstellbar. Die Ausnahmen bei den Frauen haben wir schon genannt, dass sie sich wirklich komplett darauf konzentrieren und nebenher, ich sag jetzt mal, möglicherweise noch gucken, was in Marbella bei der 73-WM noch so geht.
Ja.
Das ist ja auch nicht zu verachten. Das kann natürlich noch irgendwie reinpassen. Aber ansonsten wird das, also, sie sprechen ja immer selber von Langdistanz, das ist immer die Frage, ob man das überhaupt noch so nennen kann.
Ja. Gut, dann gehe ich jetzt mal in eine andere Richtung. Der Name ist schon gefallen. Ich behaupte in meiner nächsten These, und das ist dann auch schon die fünfte, sind wir bei der Halbzeit, dass Patrick Lange der letzte Ironman-Weltmeister von Nizza wird. Da stecken quasi zwei Behauptungen drin. Die eine ist, Patrick Lange wird Weltmeister.
Ja.
Er hat gezeigt, dass er es kann. Er hat gezeigt, dass das Alter kein Thema ist. Er hat gezeigt vor zwei Jahren, dass er Nizza kann. Mit dem Vize-Weltmeistertitel. Titelverteidigung ist immer eine Herausforderung, aber ich glaube, ein Patrick Lange ist so gereift, dass er diesen Titel gerne mitnimmt auf der Durchreise zur Titelverteidigung in Kona im Jahr drauf. Gut, das ist schon sehr weit ausgeholt, aber wir wissen alle, und ich glaube, da können wir auch für alle Athleten sprechen, so ein Hawaii-Sieg ist dann doch eben was anderes als ein Nizza-Sieg. Aber es wird die letzte Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza sein. Dieses Jahr für die Männer. Die Frauen starten in Kona. Ich glaube nicht, dass es...
Das sagst du jetzt so, als wenn es Gewissheit wäre. Also ja. So ist es jetzt ja noch... Ganz so ist es ja noch nicht. Nicht, dass das jemand falsch versteht.
Nein, ganz so ist es noch nicht. Und wir haben ja schon gemutmaßt, passiert da schon vorher was, ja? Also wir wissen, das hören wir von überall, Ironman ist nicht glücklich mit der Situation, dass eben Nizza nicht so ein Selbstläufer ist wie Kona.
Ja.
Und es gab ja auch diese Athletenumfrage, die auch weitere Kreise gezogen hat, auch wir als Journalisten wurden eingeladen, da unsere Meinung mit abzugeben in diesem Umfragetool. Und wir haben das ja auch verlängert dann in unsere Zielgruppe, indem wir eine eigene Umfrage gemacht haben und gefragt haben, wie steht ihr eigentlich dazu? Und Nizza ist einfach die Weltmeisterschaft, die keiner will, muss man ganz hart so sagen. Und das weiß man bei Ironman.
Keiner ist natürlich auch wieder ein hartes Wort. Sie ist nicht so begehrt, sagen wir mal so, wie andere.
Nicht so begehrt und das auch zu Unrecht, weil wir waren jetzt zweimal da und es ist eine großartige Weltmeisterschaft mit einer großartigen Strecke, einer großartigen Stimmung. Es ist ein tolles Produkt, aber es ist einfach immer, steht immer im direkten Vergleich mit Kona und
oder sogar eben mit dem Ironman France, der genau das gleiche ist.
Genau.
Mehr
der,
oder weniger.
Der auch, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ironman in der Form reagieren wird, dass man einfach, und dafür steht ein Scott Deroux, sagt, wir hören auf das, was unsere Kunden sagen und unsere Kunden sagen, wir wollen nach Kona. Die sind sogar bereit, eigene Abstriche zu machen, indem sie sagen, okay, meine Quali-Chancen schwinden, wenn wieder zwei Geschlechter an einem Tag oder auch an zwei Tagen da starten. Es wird wieder enger auf Hawaii und so weiter. Es gibt komplett neue Voraussetzungen. Es verhandelt nicht mehr ein Andrew Messick mit einem, wie hieß er denn noch, unser Bürgermeister?
Mitch Roth,
sondern ein Scott Deroux mit einem neuen Bürgermeister, der schon Ironman-Finisher ist, zumindest auf der 73-Distanz. Also ich glaube, die Karten werden da neu gemischt und ich glaube schon, dass man da sucht nach Dingen, wie man das Ganze wieder zu einer Weltmeisterschaft auf Hawaii zusammenführen kann. Aber wir haben heute den 28. Januar. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das nicht mehr zwischen der Ironman 73-WM und dem Jahreswechsel passiert, aber kurz nach dem Jahreswechsel, dass Nachrichten kommen. die kamen bisher noch nicht, zumindest nicht offiziell. Gerüchte gibt es natürlich immer viele. Aber die Zeit ist so weit ins Land gegangen. Die Leute planen ja auch, die planen ihre Quali-Rennen und wollen wissen, wofür qualifizieren sie sich. Und ich glaube schon, dass es in diesem Jahr dabei bleibt. Und dabei bleibt es eben auch dabei, dass die Männer in Nizza starten und dass Patrick Lange dort gewinnen wird. Und die Frauen starten noch einmal alleine auf Hawaii, bevor im nächsten Jahr wieder alles gemeinsam in Kona stattfindet.
Ja. Ich gehe da komplett mit und schließe da mal meine These an, die sich in Teilen doppelt, sagen wir mal so. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage nämlich, Patrick Lange und Laura Philipp verteidigen ihre WM-Titel.
Oh ja.
Und auch mit dem Rest, was du gesagt hast, gehe ich auch mit. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es das letzte Mal Nizza ist als WM. Aber bei dem Weg, der dann eingeschlagen wird, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, da gibt es wirklich noch echt auch noch Varianten, wo auch echt viel Uneinigkeit besteht. Ich kann da wirklich immer, das fand ich sehr interessant, was Scott Aru gesagt hat, dass er gesagt hat, ich habe mit ganz vielen Leuten aus ganz vielen Ebenen und Funktionen, mit unterschiedlichen Funktionen gesprochen darüber, über das Thema. Und ich habe alle Meinungen, die man zu diesem Thema haben kann, gehört.
Ja.
Ne? Es ist einfach nicht so, dass es eine große Mehrheit für eine bestimmte Situation, wenn man noch die Geschlechtertrennung mit einbezieht und einen Renntag oder zwei Renntage, da gibt es diese klare Lösung, die von der alle begeistert sind, die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Bestandteile, wo man sagen würde, da gehe ich mit, da gehe ich auch mit, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele, die wo man in Teilen möglicherweise unterschiedlicher Meinung ist als große andere Teile der Szene.
Okay.
Aber das nur so am Rande. Warum sage ich, dass Laura Philipp und Patrick Lange ihre Titel verteidigen? Einfach deshalb, weil es zu diesem Zeitpunkt keinen Grund gibt, warum man daran zweifeln sollte. Denn diese Zweifel, die hat Patrick Lange uns so grandios um die Ohren gehauen. Ne?
Ja.
Das kann man vergessen. So dumm bin ich nicht nochmal. Also, dass ich quasi das jetzt in Abrede stelle. Denn weil zu diesem Zeitpunkt ist ja noch nichts weiter passiert. Und von daher ist ja der Patrick Lange, den wir gesehen haben auf Hawaii. Und dieser Patrick Lange war mit Abstand der Beste und hat das mit Abstand am meisten da rausgeholt und hat den Tag am besten gemeistert. Und da habe ich keinen Zweifel dran, zu sagen, irgendwie Stand jetzt ist er der haushohe Favorit und ich glaube auch daran, da er ja in Nizza schon gezeigt hat, was er drauf hat, und da bleibe ich auch dabei, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gewesen wäre, dann hätte er es im Late Low gekriegt.
Ja.
Und das weiß er und deswegen wird er da in der Lage sein, noch einen draufzulegen und dann auch zu zeigen, dass er Nizza kann und nicht nur Hawaii, in Anführungszeichen nur, das ist gar nicht so gemeint, sondern dass er auch Nizza kann. Und bei Laura Philipp sieht es im Prinzip ähnlich aus. Die hat gezeigt, dass sie sich konzentrieren kann auf die WM, dass sie dann die Beste war an dem Tag. Über die Ausfälle muss man nicht reden, weil es fallen immer irgendwelche Leute aus. Das ist nun mal so. Aber sie hat auch gezeigt, dass eben dieser Fokus da ist. Sie war auf Hawaii schon auf dem Podium und auch da spricht nichts dagegen, dass sie da noch besser wird. Das große Ziel ist für sie Hawaii. Von daher würde ich auch sie da mit reinwerfen. Natürlich immer mit Konkurrenz und keine Frage, die wird auch brutal hart und die wird sehr, sehr stark. Aber am Ende gibt es für mich Stand jetzt keinen Grund daran zu zweifeln. Und deswegen haue ich den einfach mal so raus. Laura Philipp und Patrick Lange verteidigen ihre Titel.
Dann widerspreche ich dir doch gleich, denn ich sage, Anne Haug verabschiedet sich mit einem Hawaii-Sieg vom Profisport.
Ja, absolut möglich.
Wir werden bis Hawaii wissen, dass auch im nächsten Jahr die Frauen auf Hawaii starten. Ja, also ich hätte diese These, glaube ich, noch stärker untermauert, wenn ich gewusst hätte, dass es im nächsten Jahr wieder so sein wird, dass die Frauen in Nizza starten. Aber das ist ja nicht so. Es wird jetzt wieder jährlich die Chance geben, Ironman-Weltmeisterin auf Hawaii zu werden, außer
oder
in diesem
nicht.
Jahr.
Oder es geht rum.
Ja. Anne Haug hat immer gesagt, Alter ist nur eine Zahl und sie macht so lange weiter, wie sie Spaß daran hat und wie sie sich weiter verbessern kann. Aber da hat uns die letzte Saison gezeigt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das weiß auch Anne Haug. Ja. Und darum hat sie ihre Saisonplanung ja auch noch so ein bisschen zurückgehalten, ist jetzt bei diversen Formaten nicht dabei, weil sie, glaube ich, auch spürt, dass mit einer klaren Fokussierung nochmal ein ganz großes Ziel möglich ist. Und ich glaube, diese Fokussierung ist, nochmal auf Hawaii zu gewinnen.
Möglicherweise. Ich will auch, dass ich sage, Laura Philipp wird Weltmeisterin, hängt auch nur damit zusammen, dass sie aktuell Weltmeisterin ist. Und deswegen, ja, dass ich mir jetzt sage, wer bin ich zu sagen, ich zweifle daran, dass du das nochmal abliefern kannst. So, ne? Das vielleicht denke ich in einigen Monaten ganz anders, wenn die dann die ersten Rennen gesehen haben und sagen so, uiuiui, das wird vielleicht doch enger als gedacht und da zeigen sich jetzt auf einmal andere. Das wissen wir ja alles noch nicht. Für mich ist halt so der Standpunkt, und das hat mich Patrick Lange gelehrt, wenn jemand da ist, der das abliefern kann, das war jetzt bei Patrick Lange nicht so, weil er unter dem Jahr ja nicht so abgeliefert hat wie dann auf Hawaii, dann zweifle ich nicht daran und sage einfach, okay, es spricht Stand jetzt nichts dagegen, der hat immer noch die schnellen Beine und Laura Philipp hat immer noch das Gesamtpaket und Patrick Lange auch, spricht nichts für mich nichts dagegen. Anne Haug hat alles, was es braucht, um Ironman-Weltmeisterin zu werden. Und zwar auch dieses Jahr.
Mhm.
Wirklich, keine Frage. Bei ihr ist nur für mich gerade im Moment das Fragezeichen, wir wissen überhaupt noch nicht, was sie letztendlich vorhat dieses Jahr. Und deswegen war es für mich so, dass ich gesagt habe, so, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht Anne Haug vor Laura Philipp sitzen, ohne zu wissen, ob sie da überhaupt performen will. Das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir noch nicht, da hast du recht, ja.
Wobei, eigentlich hat sie es so durch die Blume, ist ja klar, was sie vorhat. Aber ist auf jeden Fall mega spannend, wo kann sie landen. Aber bei ihr ist es tatsächlich genauso, ich will jetzt nicht deine These wegnehmen und da sollst du auch das alles gleich nochmal sagen, aber es ist ja im Prinzip ähnlich wie Patrick Lange, nur weil sie jetzt eben dieses Jahr da nicht starten konnte nicht finishen konnte bei der WM, muss man ja trotzdem ihre Leistung von Rot als die Benchmark nehmen. Und die war einfach herausragend.
Ja, absolut, absolut. Das heißt, so schnell vergeht auch dieses Potenzial nicht.
Nein.
Also ich glaube einfach, dass das sportliche Potenzial, da spielt jetzt dieses eine Jahr keine große Rolle. Was einfach das Problem ist, und das haben wir auch bei Jan Frodeno gesehen, mit zunehmendem Alter werden halt die Probleme größer. Ja, dann dauert es mal länger, dass man sich vom Infekt erholt oder eine Verletzung wegsteckt und muss vielleicht auch in seiner Saisonplanung darauf Rücksicht nehmen, dass man vielleicht auch etwas anfälliger geworden ist. Und von daher glaube ich, das große Ziel ist der Ironman Hawaii. Und das ist natürlich eine großartige Situation, dass wir jetzt zwei Deutsche haben, die sich da um den Titel battlen werden, die genau wissen, wo sie gegenüber der anderen ihre Stärken und Schwächen haben, sich da in den Disziplinen auch angleichen werden. Und das kann ein großartiges innerdeutsches Battle werden.
Ja, auf jeden Fall.
Um den Weltmeistertitel. Und was Besseres kann uns ja gar nicht passieren als diese Ausgangslage.
Ja, und dann darf man natürlich die anderen auch nicht vergessen, die ja ihr Potenzial da gezeigt haben. Ken Matthews, es war ja kurz davor, sagen wir mal, ne? Also Laura Philipp, das Leben noch länger, noch schwerer zu machen, die hat auch irgendwann genug von Podiumsplätzen. Die will es auch ganz nach oben packen. Ja, und und bei den Männern gibt es auch genug Konkurrenz. Aber das wird auf jeden Fall, wie du es gerade eingangs gesagt hast, mit dem Alter, das spielt tatsächlich keine Rolle dahingehend, dass ja wirklich Patrick Lange und auch Anne Haug gezeigt haben, dass man immer noch besser werden kann. Und solange das der Fall ist, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass das jetzt dann auf einmal aufhören sollte. Ich glaube, die kriegen es halt tatsächlich hin, auf sehr, sehr hohem Niveau abzutreten.
Ja.
Vielleicht. Wer weiß, ob auf dem höchsten, das hast du jetzt in den Raum geworfen. Aber wer weiß, ob Anne Haug das überhaupt will. Das werden wir noch weiter sehen. Denn sie macht ja keinen Hehl daraus, dass Hawaii nicht ihr Lieblingsrennen ist. Also ich glaube, eine Anne Haug hätte keine Probleme damit, wenn die WM zirkuliert. Ich meine, das hat sie auch schon so gesagt. Und das muss nicht auf Hawaii enden. Das ist bei ihr eher so, been there, done that, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also den Titel hat sie schon.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, sie wird sich auch nicht gegen einen weiteren wehren.
Nee, das glaube ich auch nicht. So, du bist wieder dran.
Jawohl.
Ich gebe dir dein Signal. Und bin gespannt.
Es bleibt nämlich weiter schnell. Ich sage nämlich, die Männer bekommen eine neue Weltbestzeit auf der Langdistanz.
Oh, sie bekommen endlich eine Weltbestzeit. Eine, die von allen anerkannt wird.
Eine einen, das weiß ich nicht, ob sie von allen anerkannt wird, das wird man dann sehen. Ja. Ich sag dir ja, wie ich dazu komme, zu dem Gedanken. Also die aktuelle Weltbestzeit ist 7 Stunden 21, 11 Sekunden, aufgestellt von Christian Blumenfeld beim Ironman Cozumel. Und sehr, sehr dicht auf den Fersen ist Magnus Dittlef in Rot, letztes Jahr. 7 Stunden 23, 24, also 2 Minuten, sagen wir mal, über den Daumen, fehlen ihm da noch. Das wissen wir ja auch mittlerweile, weil das natürlich schon sehr, sehr viel diskutiert wurde. Christian Blumenfeld damals im Schwimmen auf Cozumel Rückenströmungen hatte. Da waren fantastische Schwimmzeiten, die so sehr, sehr schwer nur zu realisieren sind. Oder man könnte auch sagen, eigentlich praktisch nicht. Und Magnus Dittlef ist dem sehr, sehr, sehr nahe gekommen in Rot. Und ich glaube, dass anders als wir das zum Beispiel im Marathon ja sehen, wo es schon dieses Laborversuches bedurfte, um unter die 2 Stunden zu kommen, da scheint wirklich die Grenze des Machbaren nahezu erreicht zu sein. Und es ist jetzt wirklich die Frage, kann man die paar Sekunden noch sozusagen noch abknapsen irgendwo? Gibt es noch Entwicklungen bei Schuhen, bei Ernährung? Wer weiß, wohin da die Reise geht, um da wirklich noch ranzukommen? Ist es, glaube ich, auf der Triathlon-Langdistanz, auch wenn es natürlich verdammt eng ist, ist aber dieses Potenzial noch da, um sich zu verbessern in den 3 Disziplinen, um dann irgendwo es dann zu schaffen, eben diese 7 Stunden 21, 11 Sekunden von Christian Blumenfeld zu knacken. Ob das Magnus Dittlef ist, schauen wir mal. Ob das in Rot ist, schauen wir mal. Das Feld in Rot ist ja noch nicht raus, aber ich meine, da Magnus Dittlef ja gesagt hat, er will sich auf die Ironman Pro Series konzentrieren, bedeutet, da haben wir ja auch, habe ich auch mit Lars drüber gesprochen, bedeutet das ja nicht, dass er nicht vielleicht trotzdem ein Auge auf Rot hat. Genauso wie Sam Laidlow. Beide unfassbar schnell, beide sehr, sehr, sehr schnelle Radfahrer, haben da fantastische Dinge gezeigt und wir schauen mal. Also, ob es dann tatsächlich dann in Rot passiert. Ich kann es mir vorstellen, weil ich glaube, dass dieses Jahr das Männerfeld in Rot sehr, sehr gut wird, sehr, sehr schnell wird. Dann können so Namen wie Jan Strattmann auf einmal auch, der ja auch ja schon gleich bei seinen ersten Rennen gezeigt hat, dass er unfassbar Potenzial hat. Wir wissen noch nicht, ob wer noch so sonst so aus dem Langdistanz-Zirkus da, der auf die Ironman Pro Series schielt, vielleicht da auch noch mit auf Rot guckt. Ich glaube, dass die sich gegenseitig so pushen, dass es unfassbar schnell wird. Und Anna Haug hat ja gezeigt, dass da noch Sprünge drin sind, sagen wir mal so. Ne? Und so wie Anna Haug das vorgemacht hat, dass sie quasi eine Weltbestzeit von Daniela Rief, die wie vom anderen Stern schien, die nochmal um viele Minuten nochmal verbessert hat. Es müssen ja gar nicht so viele, es geht ja nur um 2 Minuten. In Anführungszeichen. Also, und wenn sie nicht in Rot fällt, dann gibt es ja auch noch andere schnelle Rennen in diesem Jahr, wo schnelle Leute unterwegs sind. Und wer weiß, was so auf Cozumel passiert am Ende des Jahres. Schauen wir mal.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht heißt es dann am Ende, gibt es ja auch nur in Anführungszeichen eine neue Weltbestzeit, aber vielleicht hält die ja auch der gleiche Mann. Das kann ja auch passieren.
Ja, wobei ich fände es fast schade, mit Cozumel, wenn wir dann wieder diese Diskussion nicht loswerden.
Amüsiert das eher.
Ja.
Ich habe da eine diebische Freude dran, das immer wieder zu sagen, dass das die schnellste Zeit ist, die unter regulären Bedingungen auf der Ironman-Distanz stattgefunden hat.
Ja. Ja, ich bin voll bei dir. Die Entwicklung der Leistung wird weitergehen und das, was Anna Haug in Rot gezeigt hat, das war ja, ich bezeichne es mal als die Spitze vom Eisberg, was da an Leistungspotenzial steht, was noch nicht gehoben ist, weil Rennen natürlich auch oft immer taktischer wurden und so. Wenn es wirklich einer mal drauf anlegt oder eine, dann ist da noch eine ganze Menge drin.
Wie gesagt, ja, aber ist es nicht interessant, dass wir auch hier, dass wir dann irgendwie von Patrick Lange als Weltmeister reden, aber jetzt noch nicht über ihn gesprochen haben, ob er auch die Weltbestzeit möglicherweise angreifen kann?
Nee, kommt gleich.
Okay.
Nein, also ich habe den Artikel, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch gar nicht gelesen, aber es geht ja auch in der aktuellen Triathlon 227 darum, was dieses Jahr alles an Rekorden fällt. Und ich glaube, wir sind da gerade an der Schwelle. Ja, da ist eine Entwicklung losgetreten worden in den letzten Jahren und wir werden irgendwann, werden diese Zeiten unter 7 Stunden 30 normal sein und ich bin noch in einer Zeit groß geworden, wo es eine Sensation war, wenn mal einer unter 8 gefinisht hat. Ich war in dem Rennen selber dabei, als Lothar Leder es gemacht hat als erster Mann und wir werden es jetzt bald bei den Frauen sehen und da ist so viel passiert und man konnte sich teilweise schon fast wundern zwischendurch mal, dass diese ganzen Weiterentwicklungen, die wir gesehen haben auf technischer Seite und im Training und so weiter, noch gar nicht so in einem gewaltigen Purzeln der Zeiten resultiert sind, was wir jetzt nur ansatzweise gesehen haben, aber was irgendwann die neuen Standards werden.
Auf jeden Fall. Deswegen ist auch, möglicherweise reden wir ja auch noch über, weil der Name Patrick Lange gefallen ist, über die 2:30-Marke, wo ja auch jemand wie Jan Strattmann zum Beispiel gesagt hatte, da geht er von aus, dass er in seiner Karriere noch unter 2:30 läuft. So, ne? Also, und auch Christian Blumenfeld war nicht so wahnsinnig weit davon entfernt in Frankfurt, trotz der ganzen Spirenzien, die er da veranstaltet hat im Dixie. Und der nicht gezielten Vorbereitungen, ne? Also da gehe ich fast von aus, dass das passiert.
Ja, also setze ich da an und ich sage, der Doppelknoten platzt und zwar fällt die 2 Stunden 30 Marathon-Marke in Frankfurt beim Sieg des Patrick Lange.
Ja, das ist die große Frage. Besiegt er seinen Frankfurt-Fluch?
Ja, also ich glaube schon, dass er geht ja verschiedene neue Wege. Ja, und ein neuer Weg ist ja auch der Trainer. Und man kann jetzt sicher nicht sagen, der Erfolg des einen ist der Misserfolg des anderen oder sowas irgendwie. Und es gab ja auch ein bisschen Unmut darüber, dass Patrick Lange seinen Hawaii-Sieg nur seinem neuen Trainer gewidmet hat. Da ist jahrelang richtig gute Aufbauarbeit geleistet worden. Aber ich glaube schon, dass es manchmal diese Stellschrauben braucht, die gar nicht so ins Physiologische gehen, sondern einfach ein neues Setting und in dieser neuen Konstellation ein neuer Angriff auf den Ironman Frankfurt, der ja auf Patrick Lange zugeschnitten ist. Er ist unser Ironman-Weltmeister. Das Männerrennen findet, wie wir eben schon gesagt haben, erstaunlicherweise doch wieder in Frankfurt statt. Also das wird sein Rennen und da wird...
Genau das Gleiche habe ich letztes Jahr gesagt.
Ja.
Wir wissen alle, was passiert ist.
Ja, aber... keiner weiß, was da in Zukunft passieren wird, ob es da dann jetzt auf einmal wieder, ob das jetzt die Ausnahme der Regel ist und dann finden auf einmal zwei Frauenweltmeisterschaften, Europameisterschaften hintereinander in Frankfurt statt. Anzahl der Chancen, die Patrick Lange hat, sein Heimrennen als Darmstädter zu gewinnen, die sind auch nicht mehr an einer Hand abzuzählen, das sind weniger. Und ich glaube einfach, er muss diese Chancen nutzen. Er will diese 2 Stunden 30 laufen. Die Strecke in Frankfurt gibt es her. Das haben wir gesehen durch Christian Blumenfeld. Und ich behaupte einfach, der Knoten platzt. Patrick Lange möchte dieses Rennen gewinnen, wird dieses Rennen gewinnen und das mit einer Marathonzeit von unter 2,5 Stunden.
Ja. Und ich würde da jetzt, das ist nicht meine These, aber das haue ich jetzt einfach nochmal so raus. Ich glaube, dass mehrere Leute dieses Jahr unter 2:30 laufen oder dass es an verschiedenen Orten auch stattfindet.
Ja.
Weil es einfach an der Zeit ist.
Ja.
Und weil du es auch musst irgendwie, also man muss, also das ist schon hart, aber es gibt auch genügend Leute, die das mittlerweile können auch. Und wir werden so ein bisschen sehen, wie das über die Saison, also wie gesagt, wir wissen auch noch nicht so genau, Rot ist wahrscheinlich noch ein bisschen prädestinierter dafür, würde ich jetzt mal behaupten, wobei ich mich da auch echt immer schwer tue, ne? Das ist immer dieses, wir kennen ja beide die Strecken irgendwie so und haben sie auch unter die Füße genommen schon. Ich finde jetzt beides nicht so, wo ich besonders sagen würde, so, das kommt einem richtig, richtig schnell vor als Strecke. Also ich könnte mir da durchaus noch schnellere Sachen vorstellen, ne? Also gerade in Frankfurt, dieses Gerenne mit den Brücken da, das ist ja alles andere als schnell. Aber wie du gerade gesagt hast, wir haben gesehen, dass man dem dann schon relativ nahe kommen kann und in Rot wissen wir es ja auch, da ist es auch sehr nah dran. Oder selbst dann, selbst die schnellste, war es die schnellste in Israel damals von Patrick Lange? Selbst das, da waren wir nicht vor Ort, aber das haben wir immer wieder gehört, dass das einfach eine Katastrophe war mit den Untergründen und man teilweise wirklich tief eingesunken ist in den Kies damals da und so weiter. Und auch da waren sie ja schon sehr, sehr nah dran. Von daher ist es ist an der Zeit und es wird an verschiedenen Orten passieren. Ja. Und in Frankfurt, das werden wir sehen. Ich meine, er hat es ja, wenn ich mich richtig erinnere, damals auf der Selfish Night auch gesagt, dass er Frankfurt angehen will. dadurch fehlt mir irgendwie die Fantasie, ihn in Rot zu sehen. So.
Ja, ja.
Und das, das glaube ich dann tatsächlich, dass das nicht passieren wird.
Ja, ich bin jetzt gar nicht im Bilde, wie denn die finale Strecke in Frankfurt ist. Da gab es ja auch immer mal wieder, dass die Strecke länger war durch Baustellen und so. Ich glaube, Frankfurt gibt es auch nicht her, dass man in Frankfurt unbedingt auf die Gesamtzeit zielt. Ja, da geht es um Sieg und um Laufzeit in dem Falle, in dem besonderen Falle Patrick Lange. Und da wird es eher normales Schwimmen, taktisches Radfahren, um dann eben beim Laufen als erster das zu tun, und da bin ich auch bei dir, was danach viele tun werden. Das ist so dieser Four-Minute-Mile-Moment, wo oder eine Stunde im Ironman damals, ja, also wo einfach einer es erstmal machen muss und dann ist es der neue Standard und es fällt anderen auf einmal auch ganz leicht. Ich bin mir auch sicher, dass wir da irgendwann in andere Bereiche noch kommen, dass wir irgendwann auch eine 2,25 sehen werden, wo jetzt wir uns gerade an der 2,30 lang genug abknabbern. Ja,
ja,
also,
ja, klar, das kann dann wirklich ganz, ganz schnell. Das ist dann dieser Anne Haug Moment, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Oder wenn wir jetzt gucken, was für Halbmarathonzeiten von Triathleten gelaufen werden. Ja. Oder eben auch, gut, bei Alexi muss es erst noch zeigen, aber was da anvisiert ist, so, ne, unter 2,10, das wird schon spannend, wenn solche Leute dann irgendwann das auch möglicherweise ja dann auf der Langdistanz versuchen. Das werden wir schon sehen.
Ja, ja. Und auch das ist wieder eine hervorragende Voraussetzung für den Fokus auf Nizza hinterher, wenn solche Dinge, die von der Öffentlichkeit vielleicht als Sensation wahrgenommen werden, weil es auch entsprechend geteasert wird, ey, da läuft einer, ihr wisst doch alle, wie anstrengend ein Marathon unter 3,30 ist, und da läuft einer nach dem Schwimmen und Radfahren in 2,30 und auf einmal...
Völlig irre.
Ja.
Auch an dieser Stelle sei nochmal, wer es noch nicht gesehen hat, oder auch wer es schon gesehen hat, kann sich es gerne auch nochmal angucken. Auf Triathlon Insider gibt es immer noch die Patrick Lange Pace Challenge, die wir uns in Nizza eingeschenkt haben.
Oh, tat das schnell weh.
Ja, genau, wo wir versucht haben oder ausprobiert haben, wie lange es uns gelingt, in der Pace von Patrick Lange, die er laufen müsste, um 2,30 Marathon hinzulegen. Und Spoiler, dem einen gelingt es besser, dem einen gelingt es schlechter und dem anderen gelingt es fast gar nicht. es ist unfassbar schnell. Ja. Es ist wirklich, wirklich krass. Also kann ich wirklich jedem mal empfehlen, der das noch nicht gemacht hat. 3,33 ist dann die Pace, wenn ich es richtig sehe. Mal ausprobieren, mal auf die Uhr oder jemandem anders die Uhr geben, der vielleicht mit dem Fahrrad nebenher fährt und der dann die Pace vorgeben kann, denn nicht jeder hat einen Simon Müller an seiner Seite, der das eben so locker laufen kann. Einfach mal ausprobieren, wie schnell das ist. Wie schnell das richtig wehtut, sodass man denkt, es geht einfach nicht mehr weiter. Es geht an dieser Stelle nicht mehr weiter, und dann muss man sich nochmal vergewissern, wir reden da von einer Zeit, die über einen Marathon gelaufen wird, nachdem man 180 Kilometer Rad gefahren ist und 3,8 Kilometer geschwommen, ist für normale Menschen nicht vorstellbar.
Nein.
So, das ist einfach so. Und das muss man ja schon mal sehen. Ich meine, wir sagen für uns normale Menschen und durchschnittlich begabte Triathleten oder unterdurchschnittlich von mir aus auch, auch das würde ich mir anziehen. Und wir werden ja von Nicht-Triathleten schon als Außerirdische betrachtet, weil wir in der Lage sind, eine Langdistanz zu finishen. Ne? Das darf man, nur so zur Einordnung. Aber ich glaube, alle, die hier zuhören, können sich, die wissen, von was ich rede.
Ja. Gut. Du hast das Schlusswort mit deiner fünften, unserer insgesamt 10. These zur Saison 2025. Du darfst.
Ja, und weil wir viel zu wenig darüber gesprochen haben, sage ich, der Norwegian Hype Train nimmt wieder Fahrt auf und hält unterwegs mehrmals an, um Siege einzusammeln.
Oh ja.
Vielleicht sogar Doppelsiege. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mich sehr damit beschäftigt, so in den letzten Wochen, Christian Blumenfeld und Gustav Iden damit umgehen, dass sie jetzt wirklich eine Saison hinter sich haben, die man nur als Fehlschlag bezeichnen kann, aus ihrer Sicht wohlgemerkt. Denn Christian Blumenfeld hat es oft genug gesagt, der Sieg in Frankfurt ist für ihn eher ein Beweis dafür, dass er vorher Fehler gemacht hat, so dass er in der Form da angetreten ist, dass das nicht das war, was notwendig gewesen wäre, um sein großes Ziel vom Olympiasieg zu realisieren. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Es gab eine Off-Season. Es gibt ab jetzt zu diesem Zeitpunkt ein mehrwöchiges Trainingslager in Nizza.
Mhm.
Das Ziel ist klar, die Ironman WM und die Pro Series. Und auch da gab es schon erste Verlautbarungen, wo es denn zur Sache gehen soll. Und möglicherweise sehen wir ja schon im April in Oceanside und in Texas zwei Norweger, von denen wir sagen werden, was ist denn da wieder los? Wieso, ne? Wo kommen wir? Also, ne? Wieso haben wir überhaupt an denen gezweifelt? Und das ist jetzt auch so im Rückblick, weiß ich, da gibt es natürlich viele, die sagen irgendwie so, ihr mit euren Norwegern und jetzt haben sie ja endgültig gezeigt, dass sie es nicht drauf haben und so weiter. Ja, das ist, machen wir doch nicht den Fehler, den wir bei Patrick Lange alle gemacht haben und ihn abgeschrieben haben irgendwie so. Und das waren 6 Jahre zwischen dem Titel. Vergessen wir nicht, dass Christian Blumenfeld in Utah den Titel geholt hat und vergessen wir nicht, dass Gustav Iden den Langdistanztitel auf Hawaii geholt hat. Und zwar in einer Art und Weise, die damals quasi spielerisch leicht war.
Mhm.
Das sah anders aus, diese Saison. Und da war eine Verletzung dazwischen bei Gustav Iden. Und da waren andere Probleme bei Christian Blumenfeld. Aber ich bin sehr gespannt, wie wir das sehen werden. Und vor allen Dingen freue ich mich auch extrem auf diesen frühen Zeitpunkt im Jahr schon, wo wir die dann auch schon sehen werden. Mit dem großen Ziel in Nizza. Ich meine, Gustav Iden macht keinen Hehl daraus. Da ist seine Profikarriere so richtig, hat Fahrt aufgenommen, damals da mit auf einem Rennrad ohne Sponsoren, wo er quasi unser Team noch gefragt hat, Simon damals noch gefragt, hast du irgendwie eine Idee, wo kann ich einen Helm herkriegen? Ich habe keinen Aero-Helm.
Ja.
Ja, also das war Gustav Iden 2019. War es 2019? Ja. Nizza, ja, 73 WM.
Ja.
Da ging es los. Da hat er quasi alle durchgerüttelt und gezeigt, hier, guck mal, so geht das. Und da will er quasi sein Comeback starten, wenn man so will.
Ja.
Und da freue ich mich sehr drauf. Und vor allen Dingen auch, dass wir dieses Duo wiedersehen, die quasi alles gemeinsam machen, denn das ist natürlich sehr auseinandergegangen. Wir haben Christian Blumenfeld ganz alleine gesehen in Frankfurt, ne? Nur er und sein Radkoffer. Und so ging das dann, ging es ja in der Saison einfach, weil Gustav Iden verletzungsbedingt woanders war und Christian Blumenfeld dann eben den Umweg über Olympia gemacht hat.
Ja.
Das wird es nicht mehr geben. Sie werden wieder zusammen sein, sie gehen zusammen trainieren, sie werden zusammen bei Rennen antreten und sie werden die gleichen Ziele haben und werden sich gegenseitig pushen. Und wer weiß?
Ja.
Wer weiß? Vielleicht gucken wir zurück und sagen dann, ähnlich wie bei Patrick Lange, wie konnte man denn daran zweifeln, dass die beiden es drauf haben?
Ja, ja. Ne? Ja, also ich freu mich drauf. Ja, ich habe ja ganz guten Draht zu den Jungs da und das macht immer Spaß mit denen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf auf das, was da kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr, auch wenn wir uns in dem einen oder anderen Punkt widersprochen haben, deutlich besser liegen in unseren Prognosen als im letzten Jahr.
Oh ja, aber im letzten Jahr habe ich aber auch gedacht, dass ich total gut vorgecheckt habe. Also das kann alles so schnell kassiert werden, auch hier schon wieder.
Ja.
Aber ja, es ist, das Potenzial ist da, auf jeden Fall. Und gerade bei den Norwegern bin ich extrem gespannt, was so, sagen wir mal, so dieser Rache-Gedanke und jetzt zeigen wir es den Leuten, was das so noch dazu bringen kann, zu dem, was wir ja vorher schon gesehen haben.
Das haben wir bei Patrick Lange schon gesehen, wie das wirken kann.
Ja, auch toll. Also Patrick Lange jetzt jüngst nochmal wieder geäußert, wie ihn diese Pressekonferenz angestachelt hat auf Hawaii, der wir ja auch beiwohnen durften, wo quasi dann, ja, da werden dann aus allen Kontinenten werden irgendwie so die Leute aufgereiht und dann, ja, dann ist Patrick Lange auch dabei, so als Weltmeister und als Vize-Weltmeister des Vorjahrs. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, da sitzen so viele andere, 10 Athleten waren es, glaube ich, auf der Bühne, die das quasi jetzt unter sich schon mal lachend ausdiskutieren, wer von ihnen quasi den Titel holt.
Genau.
Und er sitzt daneben und guckt rechts und links und denkt so, ja, ihr seid ja gut drauf, Jungs, wollen wir mal gucken, ne? Dass das ihn so angestachelt hat,
ja.
Dass rückblickend total klar. An dem Tag war mir das nicht klar.
Nee.
Ne, da habe ich da und habe, das ist ja kein Geheimnis, genau wie alle anderen gedacht. Einer von denen, die da so lachend gerade drüber reden, wer den Titel holt, einer von denen wird es sein.
Ja.
Mit Patrick Lange hatte ich nicht gerechnet. Und ihn hat das heiß gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was das mit den Norwegern macht.
Ja.
Wenn jetzt auf einmal alle sagen, naja, haben wir ja gesehen, dass sie nichts mehr können.
Return of the Vikings.
Sehr, sehr schön.
Ja, damit sind wir durch mit unseren 10 Thesen. Wir bleiben dabei. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir eine kleine Abweichung, wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt.
Das nehmen wir uns mal vor, wobei man natürlich sagen muss, dass die Saison auch noch ein bisschen länger geht. Vielleicht sagen wir, wenn die letzten WM-Titel vergeben sind.
Genau, so machen wir das. Irgendwann zum Saisonende, zum Jahresende, was ja das Gleiche ist inzwischen, werden wir uns natürlich unseren Prognosen stellen und gucken, wo waren wir gut, wo waren wir nicht so gut. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison. Danke dir, Nils.
Nichts zu danken, ich freue mich auch.
Machen wir einen Deckel drauf. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr Carbonlaktat in die Welt tragen wollt, dann erzählt von diesem Podcast oder bestellt bei uns im Shop unter spromedis.de ein bisschen Merch. Und ansonsten erinnern wir nochmal an unseren Partner Training Peaks. Nächste Woche haben wir einen neuen und dann gibt es auch eine neue Ausgabe. Bis nächsten Dienstag. Ciao, ciao.
Ciao.